nächsten Schritt, schau, was passiert. Und dann auf der Basis von dem, was da passiert, machst du dann irgendwie den nächsten Schritt. Und manchmal sind die klein, manchmal sind die groß, auch okay, auch große Schritte, auch super. Der erste Schritt kann auch riesig sein, okay, aber fang irgendwo an und mach. Und ey, wart nicht so lange. So, wenn da was ist, wart nicht so lange. Macht's nicht besser.
Heute heißt es Hello Curse. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist eine Premiere bei Hello Yara. Zum ersten Mal gibt's hier heute eine Folge mit einem Mann. Und zwar einem richtig tollen. Und ja, hauptsächlich möchte ich hier Frauen vorstellen und zeigen, dass es ganz viele tolle gibt, die man nicht einfach in eine Schublade stecken kann. Aber es gibt eben auch wunderbare Männer, die inspirieren. Weil sie eine spannende Geschichte haben, weil sie ihr Leben umgekrempelt haben, nicht den Erwartungen, die man an sie hat und hatte, entsprechen und trotzdem oder gerade deshalb ihren Weg gefunden haben. Und genauso ist es auch bei Curse bzw. Michael Kurt. Er ist Rapper, Coach, macht ganz wunderbare Meditationen, zum Beispiel auch in seinem Podcast Meditation, Coaching and Life. Aber vor allem macht er eine ganz, ganz wichtige Sache. Er hört. Er hört auf sich und in sich rein, denn er hat gemerkt, man kann noch so erfolgreich sein, vor 100.000 Zuschauern auftreten, die krasseste Followerzahl, Megawohnung, hübschesten Menschen um sich haben, aber wirkliches Glück und wirkliche Erfüllung findet man woanders. Und ich freue mich von Herzen, diesen wundervollen Menschen in meinem Podcast zu haben und hoffe, dass ihr von seiner Geschichte ganz, ganz viel mitnehmen könnt. Deshalb viel Spaß bei Hello Curse.
Bei mir war es ein Prozess. Es war ein Prozess, der sich über viele Monate und vielleicht sogar viele Jahre immer weiter intensiviert hat. So. Ich habe immer mehr gemerkt, dass ich in Anführungsstrichen meinen Traum lebe. Ich wollte immer Rapper werden. Ich bin dann Rapper geworden, hatte Erfolg, war auf Tour, habe Alben veröffentlicht. Eigentlich alles von außen betrachtet super. Ja? Schöne Wohnung, Kamin mit 23 oder so. Ne? War schon wirklich schön. Also eigentlich habe ich meinen Traum gelebt. Aber ich bin immer unglücklicher geworden. Und ich habe erstmal gedacht so, okay, ich muss mehr machen, ich muss mehr arbeiten, ich muss mehr Erfolg haben, ich muss mehr leisten, ich muss mehr Gas geben. Das habe ich probiert. Hat irgendwie immer nur phasenweise funktioniert und in Momenten, aber irgendwie in Essenz nicht. So. Und dann habe ich gedacht, tja, irgendwie was stimmt nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil ich kann das niemandem sagen, sonst denken alle, ich bin undankbar. So, ne? Also, weil ich habe ja Erfolg oder sowas, ne? Und ich muss ja nicht jeden Morgen mit der Stechuhr irgendwo stehen und einen Scheißjob machen, der mir nicht gefällt, sondern ich kann ja machen, was ich möchte. Ich habe gar nicht das Recht, dass es mir nicht gut geht. So. Und das war auch krass, weil ich habe mich selbst so total stigmatisiert. Ne?
Wahnsinn, ja.
Ich habe gar nicht das Recht zu sagen, ey, Leute, mir geht's nicht gut. Mhm. Und ich hatte auch ein Umfeld, was auf gewisse Weise sich auf mich verlassen hat. Also die haben sich darauf verlassen, dass ich performe, dass es bei mir läuft, damit sie irgendwie ihre Miete zahlen können. So, also auch in relativ jungen Jahren, so Anfang, Mitte 20. Und das hat sich immer weiter entwickelt. Nicht jeden Tag 24 Stunden habe ich mich so gefühlt, aber immer wieder. Und in Momenten, in denen ich...
Wann war das so, Momente?
Tja, also es waren, ja klar, das waren meistens Momente, in denen ich halt wirklich dann irgendwie ja alleine zu Hause gesessen habe, mal ein paar Tage Downtime hatte und so, ne, und mal Inventur gemacht habe, bewusst oder unbewusst, und dann irgendwie gemerkt habe, so, boah, wenn ich nicht konstant Gas gebe, uiuiui, dann ist irgendwie was so, ne? Und ich habe dann natürlich auch Phasen gehabt, in denen ich auf die Suche gegangen bin und habe aber immer wieder gedacht, so, ey, wenn ich mich den Sachen widme, dann ist vorbei, dann raste ich aus oder ich falle in eine schwere Krise. Und dann habe ich mal immer gesagt, das kann ich mir nicht erlauben.
So. Ach, das ist so krass, was du sagst, weil ich kenne ganz viele, die wissen, sie haben extrem viele Dinge, die sie angehen müssen, die aber immer sagen, der Zeitpunkt ist nicht der richtige.
Klar.
Kann ich nicht machen, dann falle ich um.
Richtig, so. Richtig. Also ich bin auch umgefallen dann, ne, als ich mich der Sache gewidmet habe. Aber bei mir war es tatsächlich so, nach einer Zeit kamen halt dann innere und äußere Umstände zusammen. Und zwar, es hat sich dann so zugespitzt, dass ich gemerkt habe, ey, ich muss irgendwie, da muss was passieren, sowohl im Privaten als auch im Geschäftlichen und so weiter. Und da war es tatsächlich so, dass ich bei mir businessmäßig großer Paradigmenwechsel ergeben hat. So, meine Verträge sind ausgelaufen, sowohl mit meinem Label, mit meinem Verlag, mit meinem Management und so weiter. Und das war halt wirklich wie so eine, da gab es ein Datum und an demselben Tag sind all meine geschäftlichen Verbindungen ausgelaufen. Mhm. Und da habe ich halt gesagt, okay, diesen Tag, den kann ich, das ist mein Reset-Tag. So. Und ich hatte den halt vor mir. Ich wusste, das passiert in 8 Monaten. Ich wusste, das passiert in 6 Monaten. Ja. Und dann kam dieser Tag, aber es war natürlich trotzdem nicht so das große Huh, sondern wenn sich Sachen 10 Jahre lang eingespielt haben, dann laufen die erstmal irgendwie weiter. Dann hat es erstmal Monate gedauert, bis ich mich aus all diesen Verbindungen emanzipiert habe, bis ich wirklich auch mich trennen konnte und das auch ausformuliert habe und gesagt habe, nee, wir machen nicht weiter und wir verhandeln nicht neu, sondern wir machen einen Cut. Und zur selben Zeit hat dieser Prozess auch in mir irgendwie stattgefunden. Immer intensiver, immer intensiver. Und dann kam das Außen und das Innen zusammen. Und das war ein Moment, wo ich mich entschieden habe, erstmal keine Musik mehr zu machen. Also erstmal als Curse, als eigener Künstler nicht mehr auf der Bühne zu stehen, kein neues Album zu machen, sondern irgendwie, ich habe zwar noch Musik gemacht, Songwriting mit anderen Künstlern, aber da nicht mehr weiterzumachen. Und dadurch ist auf einmal so ein Raum aufgegangen. Und der war dann nicht nur eine Woche oder zwei oder mal ein Urlaub, sondern auf einmal war das so, okay, der Großteil von dem, womit ich mich in meinem Leben identifiziert habe, was meine Identität war, was meine Selbstdefinition war und so weiter, das ist jetzt erstmal das auf Eis oder weg, keine Ahnung. Boah, was passiert denn jetzt? So, wer bin ich denn dann? Und wie fühle ich mich denn dann? Und was mache ich denn dann? Und wie drücke ich mich aus? Oder wie sehe ich mich selbst? Oder so. Und auch das war ein Prozess. Es hat dann auch wieder gedauert. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, diese inneren Dinge nicht mehr zu ignorieren, sondern mich denen zu widmen und zu stellen teilweise auch. Und naja, dann habe ich 1000 Sachen gemacht. Ich habe mit Therapeuten und Coaches gearbeitet. Ich habe irgendwie, darüber bin ich zu Meditation und Buddhismus dann gekommen. Und auch das war ein langer Prozess und ist auch immer noch ein langer Prozess. Aber es war ein Zusammenkommen von vielen verschiedenen Umständen und es war eine relativ lange Zeit, die ich gebraucht habe, um das zu merken. Und es war auch, ich war auch während dieser Zeit öfter eigentlich über den Punkt hinaus, wo was hätte passieren müssen. Mhm. So, ich glaube, wenn ich Angestellter gewesen wäre oder sowas, ne, dann hätte man vielleicht sagen können, okay, ich gehe zum Arzt und ich habe einen Burnout oder, ne? Aber selbstständig, Künstler und so weiter, da ist das so, da ist wieder dieser Punkt. Mhm. Kann ich mir nicht leisten, ne? Und ich hatte auch damals ein, zwei Leute im Umfeld, die diese Attitüde auch extrem unterstützt und gepusht haben, die immer gesagt haben, also da kamen wirklich nur so Sprüche so wie, ja, wenn wir sind Soldaten, wenn wir nicht durch den Dreck kriechen, dann hat's keinen Wert. Mhm. Oder, old soldiers never die und so weiter. Ne? Das heißt, die ganze Attitüde bei mir auch im Business-Umfeld war so,
sehr hart,
wir kämpfen durch alles durch. Wir selbst wenn wir bis zum Kinn im Schlamm stehen, dann so, ne? Und das forciert natürlich auch dann so einen Umgang damit. So dieses
und
so,
in so einem Umfeld ist es doch bestimmt noch mal eine Spur noch krasser, sag ich mal, Verletzlichkeit, Gefühle, Schwäche und alles so zuzulassen, oder? Und sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, ich glaube, in so einem Umfeld ist es so, da sind Schwäche, Verletzlichkeit, Introspektion und so weiter alle erlaubt, solange sie dazu beitragen, dass du danach besser performen kannst. Mhm. Das ist so ein bisschen the manager's approach to meditation. Ne? Mhm. So ein bisschen so, okay, ich fange jetzt an zu meditieren, als jetzt nur ein Beispiel, ich fange jetzt an zu meditieren, damit ich danach besser performen kann. Damit ich mich mehr konzentrieren kann im Job. Damit ich irgendwie meine Gedanken besser im Griff habe. Also ich eigne mir...
Immer nur noch Selbstoptimierung.
Genau. So, ich eigne mir ein neues Tool an oder eine neue, ich schärfe meine Waffe oder so. Ne? Und bei mir war das so, dass ich schon immer, also seit meinem ersten Album auch, ich habe immer sehr persönliche Texte gehabt. Ich habe immer auch in meiner Musik sehr viel Selbstreflexion betrieben, sehr viel melancholische Musik auch gemacht, oft auch aus einem Gefühl von Melancholie oder einem Gefühl von Verzweiflung heraus geschrieben. Also es hat auch meine Kreativität beflügelt, weil das halt das war meine Art, mich auszudrücken. So. meine Art, ein Ventil dafür zu finden, war halt meine Kunst. Vielleicht bin ich auch deswegen nicht von der Brücke gesprungen, sage ich jetzt mal im übertriebenen Sinne, weil ich halt dieses Ventil von Kunst immer hatte und das nutzen konnte. Deswegen war das jetzt auch gar nicht so, dass es für mich oder andere jetzt, also vom Grundthema her, war das jetzt nicht überraschend für mein Umfeld, dass ich gesagt habe, ey, ich muss mich jetzt diesen Dingen widmen. Aber es war dann doch ein bisschen, glaube ich, strange, weil auf einmal war es dann halt nicht mehr, ja, der macht daraus Kunst und funktioniert und alle zahlen ihre Miete, sondern nee, der macht das jetzt irgendwie mit sich selbst aus oder mit ne, in einem anderen Umfeld und der macht jetzt keine Kunst, sondern okay, der guckt jetzt mal wirklich und so. Ich glaube, dass ja, vielleicht war das schwer nachzuvollziehen für Leute. Aber das war ein Punkt, an dem das, also ich hatte mir dann ja wirklich über Monate oder über Jahre quasi auch wirklich diesen, es war ein Kraftakt, wirklich auch zu sagen, nein, ich muss es jetzt machen. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Also es war das Allerbeste, was mir passieren konnte.
Aber war ja bestimmt auch total hart, oder? Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass er mit dem allen so ein bisschen peu à peu irgendwie gebrochen und dann sitzt du da und hast du so ganz viele Puzzleteile auf deinem Boden liegen und die musst du ja irgendwann Stück für Stück wieder zusammensetzen. Und allein dieser Schritt zum Beispiel zu sagen, ich hole mir Hilfe oder ich gehe irgendwie zu einem Therapeuten oder Coaching oder versuche das wirklich anzugehen, das ist für viele ja schon so eine krass hohe Hürde. Voll. Dass sie das gar nicht machen oder denken, ich schaffe das alleine oder ich lese mal ein Buch und dann ist es irgendwie getan. Wie hat sich das angefühlt, diese 1000 Puzzleteile auf dem Boden zu haben und wie hast du es geschafft, die so langsam wieder dann zusammenzusetzen?
Also ich hatte erstmal prinzipiell das große Glück, dass ich als kleiner Junge schon in der zweiten Klasse oder so, weil ich irgendwie meinen Eltern gedacht haben, zu Recht, der Junge hat einen Dachschaden, der muss mal irgendwie zum Psychologen. Das heißt, ich habe als kleines Kind quasi mit einem Psychologen gesprochen. Und damit hatte ich natürlich noch kein Konzept davon, was ist das überhaupt oder so. Ne? Für mich war das halt ein Mensch, der mich für voll nimmt, schon als Kind, der mir zuhört, der mir irgendwie Sachen reflektiert, der mir dabei hilft, mich selbst und die Welt irgendwie so ein bisschen einzuschätzen und zu ordnen. Und der mir auch sagt so, hey, du bist in Ordnung. Du bist prinzipiell völlig in Ordnung. Es gibt gar kein Problem. Man kann vielleicht hier und da ein bisschen gucken und justieren und so weiter und so fort. Das heißt, ich wollte Psychologe werden, als ich in der zweiten Klasse war. So. Weil ich gesagt habe, das ist ein toller Beruf. Weil der hilft Menschen. Der macht Menschen, hilft Menschen glücklich zu sein. So. Das war wirklich jahrelang mein Berufswunsch. Ich bin dann sogar, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich erstmal angefangen, Psychologie zu studieren. Das hat sich wirklich gehalten bis dann. Das heißt, meine Berührungsangst war da schon von Anfang an nicht so stark. Das hat mir sehr geholfen, dass ich halt eh schon mal so ein bisschen gedacht habe, okay, gut, wahrscheinlich ist das was Gutes, so, mache ich mal. Und bei mir war es gar nicht so sehr, du hast jetzt das Bild von den Puzzlestücken verwendet. Ne? Bei mir war das gar nicht, ich hatte gar nicht so ein Puzzlebild, wo irgendwas auseinanderfällt und man es neu zusammensetzen muss, sondern ich hatte eher immer, also zu der Zeit, so ein Gefühl von, es gibt Teile von mir, die ich die letzten 10, 15, 20 Jahre radikal vernachlässigt habe oder verdrängt habe. So. Und was ist denn eigentlich mit denen? Und wenn die jetzt mal da sein dürfen, was wollen die von mir? Was sagen die zu mir? Was für einen Auftrag geben die mir? So. Und das war das halt, ne? So wirklich zu gucken, irgendwie, okay, was ist da, was ich vorher nicht gelebt habe oder nicht ausgedrückt habe oder nicht gefühlt habe? Und wenn das jetzt kommt, was mache ich damit? So. Und das war bei weitem nicht nur unterdrückte Freude und unterdrückte Party, sondern das waren auch echt andere Sachen, die erstmal wahnsinnig unangenehm gewesen sind, so. Und, aber genau dahin zu schauen, hat mir irgendwie abstrakterweise, obwohl das total, also es klingt abstrakt, es ist aber macht aber total, es ist total klar eigentlich. Eigentlich mich mit den Sachen zu beschäftigen, mit den Schatten zu beschäftigen oder mit diesen Sachen, oder zumindest, ich habe die Sachen ja nicht alle aufgelöst oder sowas, also, aber mal anzufangen, dahin zu gucken, mal zu sagen, so, okay, ich guck mal und ich lass mal zu und ich schau mal so, ne? Das hat mir geholfen, viel mehr Lebensfreude zu entwickeln. Hm. So, also
erstmal diesen Schmerz und all dieses Negative und was vielleicht auch wehtut, irgendwie zuzulassen, ne? Um dann genau. mehr Kraft und Stärke rauszuziehen.
Total. Oder vielleicht auch, um zu sehen, dass bei manchen Sachen sich vielleicht auch über die lange Zeit, wo man das verdrängt hat, halt so ein Riesenkonstrukt schon darum aufgebaut hat, dass man denkt, oh mein Gott, wenn ich das aufmache, weißt du, das Geschenk ist so krass verpackt. Und dann machst du das auf und esst dann halt irgendwie einfach so ein kleines Lego-Ding drin, was du halt eigentlich in 5 Minuten zusammenbauen kannst. So, aber du denkst, boah, das ist der Todesstern.
Ich glaube, so, man hat manchmal auch so einen wahnsinnigen Respekt vor Dingen, weil man weiß zum Beispiel, sie kommen von, also man hat ja oftmals auch so eine Vorahnung, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas in der Familie oder so, was damit zusammenhängt, dass das und das so ist, ja? Und diese Angst ist, glaube ich, oftmals größer, das anzugehen, als dann wirklich mal zu gucken, okay, ist es wirklich das oder ist es eigentlich was anderes, was viel, viel kleiner ist oder eine ganz andere Geschichte. Also ich habe das auch mal gemacht, dass ich mir so Probleme irgendwie aufgedröselt habe und gemerkt habe, krass, der Ursprung ist ja ein ganz anderer, als ich dachte. Ich finde es eigentlich auch ganz spannend, da mal so hinzugucken und diese neuen Dinge irgendwie aufzulösen.
Sehr, sehr spannend. Ich habe zum Beispiel dort mit einem systemischen Coach gearbeitet, der mir von genetischer Vererbbarkeit von traumatischen Erfahrungen erzählt hat. Das war zu einer Zeit, als es wissenschaftlich vermutet wurde, aber noch nicht bewiesen war. Mittlerweile kann man es ja in Mäusen nachweisen, ja, die armen Mäuse. Aber genetisch traumatisierte Eltern können oder Großeltern können das weitergeben an andere Generationen. Das heißt, alle von uns befinden sich in irgendwelchen Spiralen vielleicht oder Handlungsmustern oder emotionalen Mustern, die ihren Ursprung vielleicht noch nicht mal in unserer eigenen Generation haben, sondern unsere Eltern, Großeltern oder sonst was. Und das ist auch krass.
Ja, ne? Total krass.
Weil es ist natürlich vielleicht dann auch, da ist ja dein Handeln, dein Erleben, deine Erfahrung. Aber der Ursprung sind nicht nur deine Erfahrungen, sondern der Ursprung sind auch unverarbeitete, unaufgelöste Themen, die in deiner Familie weitergegeben worden sind. Und selbst wenn es genetisch nicht so wäre, ich finde, also meine Erfahrung ist, je weniger ich mich selbst annehmen kann und je weniger ich mit mir selbst glücklich bin, desto weniger kann ich andere Menschen annehmen und anderen Menschen das Gefühl geben, dass sie in Ordnung sind und gesund sind. Je weniger ich das Gefühl habe, ich selbst bin gesund und okay, desto weniger kann ich das mit anderen Menschen. Und ich denke, dass das wirklich auf einem tieferen Level, meine ich, ja. Das nicht heißt, dass ich, wenn ich mich selbst morgens im Spiegel scheiße finde, nicht freundlich zum Bäcker sein kann oder sowas.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Aber und das überleg mal auf so eine Erziehung und auf wie viele Jahre du mit einem Kind verbringst, was für Werte, und du vermittelst ja nicht nur Werte durch das, was du sagst, sondern du vermittelst ja auch Werte durch dein Wesen. So. Und wenn du krasse innere Konflikte mit dir selbst austrägst und so weiter und so fort und irgendwie Sachen nicht sehen willst bei dir und irgendwie die Verbindung zu Kindern oder zu Partnern und so weiter ist so, so stark, dass auch nonverbal Dinge kommuniziert werden. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mein Coach mir damals gesagt hat. Er hat gesagt, du bist doch auch so ein Familienmensch, du willst doch auch mal Kinder haben. Und ich so, ja, voll, ich liebe Kinder. Und er so, ja, dann krieg deinen Scheiß anhaken. Hm. So, weil wenn du es nicht für dich tust, tust du für deine Kinder. So, dass du so wenig wie möglich weitergibst. So, ne?
Aber ich glaube, das ist total schwer, ja. Weil ich habe mir das auch schon so oft gedacht, wenn ich irgendwie Leute sehe und denke mir so, krass, ey, was ihr diesen kleinen Wesen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, irgendwie weitergebt und so, ja, das ist einfach so unverantwortlich. Und ich glaube, viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst, weil sie immer denken, sie haben ihre eigenen Baustellen und die liegen so tief. Und wenn sie die nicht angehen, ja, dann macht man irgendwie so weiter und keiner kriegt das mit. Und gleichzeitig gibt es ganz viele Dinge, die man dann eben selbst erfährt. Habe ich auch schon gemacht, wo ich dachte, das ist meine Erfahrung. Das ist ja auch mein Leben und mein Thema so. Und wenn ich dann aber mal dahinter geguckt habe, habe ich gemerkt, ey, krass. Das ist ja eigentlich nicht nur mein Thema, sondern es ist auch das Thema von meiner Mutter und meinem Vater gewesen, so oder was, ne? Also das finde ich echt unglaublich spannend. Und ich glaube auch, man kann das lösen. Man kann da auch so seine eigenen Themen dann irgendwie angehen, aber man muss halt hingucken. Hast du es geschafft, diese Dinge aufzubauen?
Ja und nein.
Warum?
Ja und nein. Also bei einigen Sachen ja, also ja, bei einigen Sachen kann ich wirklich sagen, ja, absolut. So habe ich, es hat funktioniert, dadurch, dass ich geguckt habe, dadurch, dass ich das irgendwie zugelassen habe. Bei anderen Sachen habe ich immer noch das Gefühl, dass ich da noch weiter, dass ich damit noch weiter arbeite. So, also, dass ich mit einigen Sachen absolut noch weiter arbeite und auch immer wieder aufs Neue herausgefordert werde. Was auch dazu kommt, ist, wenn man sowas 20 Jahre oder 30 Jahre mit sich rumgetragen hat, ne? Selbst wenn man es irgendwie mal so ein bisschen auflöst, das sitzt ja, also bestimmte emotionale Muster, die sitzen ja tief. Du hast es ja 30 Jahre lang gelernt. So. Und das kann natürlich auch immer wieder kommen. Und oder dieselbe Muster kann sich so einen anderen Outlet suchen. Auf einmal passiert was anderes und denkst, oh, was ist das denn? Und wenn man dahinter guckt, merkt man, okay, das ist das gleiche Muster. Jetzt ist es aber nicht mehr das, sondern das. Also, was weiß ich, ist jetzt in meinem Fall nicht so, aber irgendwie so, okay, ich habe aufgehört zu rauchen, aber dafür habe ich angefangen zu saufen. So, ja, weißt du, ich meine so, aber das Muster ist das gleiche. So, ich kompensiere was durch Sucht und so weiter und so fort. Und auch da, also ich glaube, dass unsere Themen, ich glaube, es gibt wahrscheinlich Themen, mit denen wir einfach hier sind, so. Und ich glaube, dass sich nicht die Themen maßgeblich verändern, sondern unser Umgang damit. So. Und deswegen ist mein Wunsch oder das, was ich immer wieder aufs Neue, wo ich mir Mühe gebe, so, ist halt einfach irgendwie immer wieder einen bewussten Umgang irgendwie damit zu finden, so. Und manchmal ist es einfach und manchmal ist es sehr schwer.
Aber hast du nicht das Gefühl, dass dadurch, dass du diesen Umgang hast, auch die Themen sich verändern? Und du sagst, es ist immer das gleiche Thema oder die Themen bleiben gleich? Weil ich weiß, was du meinst, dass man irgendwie andere Formen hat und das ist so manchmal ein Grundding, was sich eben, sag ich mal, so ein bisschen verwandelt und dann ist es stets auf einer anderen Ecke und dann ist es aber wieder da und man realisiert das. Aber ich glaube schon, dass du Dinge auch irgendwo streichen kannst. Dann kommt vielleicht was anderes, weil der Mensch lernt nie aus und wir vor allem, die uns irgendwie sich ausgesucht haben, da wirklich zu wachsen und irgendwie voranzukommen, die lernen schon dreimal mehr nicht aus. Aber ich glaube schon, dass du manche Dinge auch so auf dem Weg lassen kannst und dann irgendwie abgehakt hast, oder?
Vielleicht, ja. Bestimmt. Also das ist so eine Frage, ne? Also zum Beispiel bei Alkoholikern, ne? Da sagt man ja irgendwie, also das ist die eine Seite. Ich glaube, dass, ja, man sagt ja, das sind nie Nicht-Alkoholiker, sondern es ist halt trockene Alkoholiker so quasi, ne? So, also das sind immer Alkoholiker, aber, ja, aber und so weiter, ne?
Also was ist so ein Thema bei dir, wo du sagst, es taucht immer wieder auf?
Aber ich wollte gerade sagen, ich glaube das eigentlich überhaupt nicht, weil ich zum Beispiel auch nicht glaube, ich sag dir was. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass irgendein Mensch Alkoholiker ist. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Mensch Mörder ist. Weißt du, ich meine?
Ja.
Sondern ich glaube, dass ein Mensch einen Mord begangen hat. Das macht den Menschen nicht zum Mörder. Weißt du, ich meine?
Ja.
So. Ich glaube, das ist schon mal
eine Identifikation mit diesem.
Genau. Also die man selbst hat, aber die wir auch anderen geben, so, ne? Du bist, ja. Deswegen, du hast recht, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt jemand, der einen Mord begangen hat, für den Rest seines Lebens immer wieder Morde begehen wird oder immer wieder das Gefühl hat, er müsste oder irgendwie sowas so, ne? Um mal ein ganz drastisches Beispiel zu nehmen. So, das glaube ich nicht. Nee. Aber jetzt bin ich irgendwie vom
Kannst
Pfad
du es auf dich beziehen?
Was
ist dein Thema, wo du sagst, es taucht trotzdem irgendwie immer wieder auf? Weil du so meintest, man hat das eine Thema und das begleitet einen irgendwie. Und ich dachte ja eher so, ich glaube es, dass man manche schon so ein bisschen auch hinter sich lassen kann.
Das glaube ich auch.
Und sich irgendwie weiter.
Das glaube ich auch. Also zum Beispiel eine Sache, die ich tatsächlich hinter mir gelassen habe, ist so dieses, die ich nicht komplett hinter mir gelassen habe, mit der ich einen völlig anderen Umgang habe, ist so tatsächlich dieses perfektionistische, hier bis zum Kinn im Schlamm stehen und dann trotzdem noch kämpfen und so. Ich habe das für mich irgendwie umwandeln können, transformieren können. Von so einem extrem, extrem ungesunden, selbstzerstörerischen Ding in etwas, was nicht mehr so ungesund ist und nicht mehr so selbstzerstörerisch, sondern
noch
tatsächlich.
Ein bisschen.
Noch ein bisschen, aber tatsächlich irgendwie wirklich einen anderen, gesünderen Umgang damit und das auch ins Positive zu wandeln und vielleicht auch irgendwie zu sagen so, hey, anstatt zu sagen, ich muss irgendwie perfekt sein, kann ich sagen so, hey, ich tue mein Bestes, weißt du? Also ich gebe wirklich mein Bestes Und manchmal ist mein Bestes halt einfach nicht so gut wie gestern oder übermorgen. Also okay, so. Und das ist schon etwas anders. Also das hat sich zum Beispiel auch gewandelt, was nicht heißt, dass ich da nicht immer wieder auch bewusst damit umgehen muss, so. Aber es ist nicht mehr ein Problem, so.
Ne? Was auch nicht heißt, dass du dadurch nicht weniger irgendwie Stressphasen hast und Phasen, die dich ja schlauchen und die dich irgendwo auch fertig machen, ne? Oder auch mal in ein Loch fällst oder so.
Ja, total. Oder eine Sache zum Beispiel, ich meine so depressive Phasen. Also ich bin jetzt nie mit einer klinischen Depression diagnostiziert worden. Ich habe aber auch nie wirklich danach gefragt, so, weißt du? Deswegen. Auch heute nach, weiß ich nicht wie viele Jahren, Meditation und Coaching und allen möglichen Sachen, die ich gemacht habe, habe ich diese Phasen. So. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob die, ich habe das Gefühl, sie sind nicht mehr so stark, ich habe auch das Gefühl, sie kommen nicht mehr so oft, aber ich habe die. So. Mein Umgang damit ist ganz anders, meine Identifikation damit ist ganz anders. So. Und deswegen meinte ich, ich weiß nicht, ob das jemals weggeht. Wenn ja, super, dann ist es halt weg. Okay, cool. Aber wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Dann ist es ein Teil von mir, aber ich kann mit diesem Teil von mir, ich habe irgendwie Frieden geschlossen damit.
Was machst du da so bewusst? Hast du so eine, weiß ich nicht, wenn du jetzt so spürst, okay, jetzt ist wieder so ein Punkt, kannst du dann so einen Knopf drücken, der sagt, okay, jetzt mache ich das, das und das und dann geht's mir irgendwie ein bisschen besser?
Nee. Bei manchen Sachen ich glaube, bei manchen Sachen muss man aktiv handeln, da muss man Dinge tun, da muss man irgendwie Sachen auflösen, da muss man, ne, da muss man arbeiten. Aber bei manchen Sachen muss man vielleicht lernen, damit einfach zu sitzen oder zu sein. So. Einfach zu sein. Ohne das sofort schlecht zu finden, abzuschalten, zu verdrängen oder zu überhöhen oder sofort zu handeln und sofort aber, sondern vielleicht mir hilft es, manchmal einfach Dinge als Teil meiner momentären Erfahrung
zu sehen,
da sein zu lassen, so in dem Wissen, dass es sich wieder verändern wird. Also alle Gefühle, alle Emotionen, die kommen, gehen auch irgendwann wieder oder verändern sich zu anderen oder werden ersetzt. Freude dauert nicht für immer und Traurigkeit dauert auch nicht für immer. So. Und selbst wenn es sehr, 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 sehr viel Traurigkeit ist oder sehr viel depressive Stimmung, dann sind es trotzdem irgendwie 10.000 verschiedene Schattierungen von dem Grau. So. Und das ist keine drei Schritte zum Glück Lösung. Und das ist keine irgendwie Happy End Geschichte. Sondern das ist ein, okay, so ist es. Was passiert, wenn ich mal nicht versuche, das zu ändern und mich dagegen zu stellen und so weiter?
Oder dem sogar so ein bisschen bewusster Raum zu geben, zum Beispiel natürlich. In die Natur zu gehen, Musik zu hören, Gefühle zuzulassen, wirklich zu sagen, okay, ich fühle da jetzt richtig tief rein und es tut saumäßig weh, aber ich mach's trotzdem. Weil dann, glaube ich, kommst du trotzdem nicht nur, ich halte das aus, sondern ich gehe da eben so einen Schritt nochmal bewusster hin.
Ich meine auch nicht aushalten. Aushalten ist wieder, dann tust du was. Du beziehst wieder Stellung. Wenn du sagst, ich sitze jetzt hier und halte das aus, dann sind wir wieder beim Soldaten. Ja, ja, so, ja. Ne? Das ist was anderes. Sondern ich meine wirklich ein extrem...
Ist auch schwer, ne?
Also in Worten, ich während ich darüber rede, erfahre ich das gerade körperlich, so weiß, wie das ist. Ja. Ne? Aber es gibt kein Wort dafür, weil das Wort ist sowas wie, also im Buddhismus oder sowas, sag mal halt, damit zu sitzen. So, weil du halt damit sitzt und du machst tatsächlich etwas, nämlich sitzen.
Deswegen meine ich, ob vielleicht dieses so, weißt du, wenn man sich so ein bisschen bewusster reingibt, so reinfühlt, damit umgeht, rausgeht, was auch immer tut, dann glaube ich, ist es ja auch so dieses damit sitzen irgendwie.
Manchmal, wenn du anfängst damit, ich finde, es ist auch ein totaler Weg, also zum Beispiel, du sagst Musik oder sowas, ne? Ich finde, Katharsis ist auch mega wichtig.
Absolut.
So, dass du halt sagst, okay, ich bin sauer und ich fühle das. Mhm. Und ich hau auf den Sandsack. Oder ich schreie oder ich mach Mucke an oder sowas, weil dieses Scheißgefühl ist da und es will gelebt werden. So, yes, I do it. Genauso wie Freude. Oder
bist du der Soldat.
Ja, genau. Ja, oder du bist nicht der Soldat, sondern du bist halt einfach scheißegal, wer du bist. Ey, du löst dich vielleicht sogar selber auf. Weil du einfach, bah, du lässt es einfach raus. Oder du gehst in den Wald und schreist den Baum an oder legst dich nackt ins Moos oder whatever, ja. So, oder gehst ins Meer und schreist im Meer, bis dir die Lunge platzt und so weiter. Oder tanzt oder machst oder tust und so. Katharsis ist mega krass und mega wichtig. Aber Sitzen ist noch etwas anderes als Katharsis. Ja, Sitzen ist noch weniger tun. So, ne? Also du machst wirklich nichts mit dem, was kommt, außer ihm Raum zu geben. Und das ist auch nicht, also wahrscheinlich auch nicht die Lösung für alles, ne? Aber es ist zusätzlich zu solchen Sachen wie Katharsis oder drüber sprechen oder analysieren und hingucken, so, ne? Das ist eine weitere Komponente, die mir halt einfach noch so einen zusätzlichen, irgendwie einen zusätzlichen Handlungsspielraum einfach gegeben hat. So. Hm.
Wann war das eigentlich mit dieser Deadline, mit den Verträgen, die dann alle ausgelaufen sind?
Ach so, das war, glaube ich, irgendwie Ende 2000, Sommer 2009 oder sowas. Mhm. Ja, 2009 war das. Und dann hat es noch echt ein paar Monate gedauert, bis das dann wirklich sich alles so irgendwie aufgelöst hat. Oder ich glaube, es war sogar vielleicht sowas März, April 2009 oder so. Dann hat es sich echt noch lange, ein paar Monate gehört, bis es sich aufgedröselt hat. Aber bei mir hat dieser Wandel stattgefunden, also Ende 2009, Anfang 2010, das war so die Zeit, das war so mein Wendepunkt, wo ich auch entschieden habe, ich mache jetzt kein neues Album und so. Ne? Mhm.
Ich würde gerne einmal noch so einen Schritt dahin eben zurückgehen, weil wenn man einmal so eine Box aufmacht, dann ist vielleicht nicht nur ein Legostein drin, sondern noch eine weitere Box und noch eine Box und noch eine Box. Wie waren diese Boxen so bei dir? Was waren da so für Boxen drin und wie haben die dich dahin gebracht, dass du zum Legostein gekommen bist?
Okay, jetzt schlägst du mich mit meinem eigenen Bild. Es war tatsächlich auch nur ein Bild, was in dem Moment gepasst hat, aber jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so gut passt. Also eins kann ich prinzipiell sagen, dass sehr viele von den Boxen, sehr viele von den Sachen, die ich mir angeguckt habe, halt tatsächlich Sachen sind, die halt einfach 100% privat sind. So, über die ich nicht in einem Interview spreche oder so, ne?
Ich meine gar nicht die Themen. Ich meine ehrlich gesagt eher so deinen Weg. Du hast gesagt, du warst bei der bei einem systematischen Coach, ja, du bist ja dann zum Buddhismus gewandt und das meine ich so. Wie war so dieser Weg, sich damit auseinanderzusetzen?
Ich glaube, es war so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen. So. Also ich hatte keinen festen Fahrplan, sondern ich habe einfach gesagt, ich möchte mir irgendwie diese Themen angucken und irgendwo fange ich an. Ich will irgendwo anfangen. Und dann war es irgendwie so ein ganz akutes Thema, weil ich habe mich auch aus einer ganz, oder beziehungsweise eine lange Beziehung, in der ich war, ist implodiert, keine Ahnung. Und dann war das halt so irgendwie zum Beispiel ein Anknüpfungspunkt, wo ich gesagt habe, so ey, ich will mir das mal angucken. Was war das für eine Dynamik? Was habe ich da irgendwie so, ne? So, das war einer der Anknüpfungspunkte. Von dort bin ich aber relativ schnell bei anderen Sachen gelandet. Da bin ich wieder bei anderen Sachen gelandet. So. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, für mich war halt ein sehr krasser Faktor das systemische Coaching, weil das systemische Coaching für mich, das ist ein Ansatz, der für mich persönlich extrem gut passt, weil keiner kommt und mir erzählt, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern durch bestimmte Fragen, durch bestimmte Betrachtungsweisen habe ich halt die Möglichkeit, auf eine sehr ungewohnte Art und Weise mich selbst zu reflektieren oder zu hinterfragen und selbst irgendwie an irgendwelche Punkte zu kommen, die ich vielleicht vorher nicht alleine gesehen hätte oder wo ich viel mehr Zeit gebraucht hätte. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Aber auch da ist es immer wichtig, das sage ich auch oft, wenn Leute mich fragen in meinem Podcast oder sowas, was empfiehlst du mir? Ich sage den Leuten immer so, hey, wenn ihr die Möglichkeit habt, trefft euch, macht euch mehrere Termine, trefft verschiedene Leute und guckt, wo habt ihr das Gefühl, da kriege ich irgendwie was zurück, da ist irgendwie, sitzt mir jemand gegenüber, wo was passiert.
Weil ich glaube aber, da musst du offen sein. Ne? Also das musst du ja dann erstmal machen, weil du legst ja so eine Schicht von dir da. Du gehst ja mit hin mit einer Verletzlichkeit. Ne? Und wenn du dich dem öffnest und wieder öffnest, musst du ja immer wieder damit anfangen, was ist eigentlich mein Thema, bis du dann jemand gefunden hast, der passt.
Ja, ich glaube, in so einer ersten Sitzung darf das auch noch ein bisschen oberflächlich sein. Mhm. So kennenlernen, Blind Date mäßig, das darf auch noch irgendwie so, da kann man zwar sagen, hey, ich komme mit dem Thema so im Groben. Okay. Ist nur meine Erfahrung. Ich habe es relativ schnell irgendwie, hatte ich ein Gefühl dafür. Also manchmal ist es auch offensichtlich, ich habe mal einem Typen gegenüber gesessen, das war wirklich so, ich habe dem fast überhaupt nichts erzählt, aber ich bin nach 45 Minuten nach raus und ich hatte das Gefühl, dass der mich irgendwie, ich habe mich ganz eklig gefühlt danach.
Oh Gott, furchtbar.
Und ich habe wirklich gedacht, okay, wenn es, also diesem Menschen würde ich niemals irgendwie da, also mit der Attitüde und so, das war richtig so, ich bin rausgekommen, mich so richtig so Mental Abuse-mäßig, ich habe richtig so gedacht, boah, Alter, war das schlimm. So, das war richtig schlimm. Habe ich sofort gemerkt. Oder einmal saß mir jemand gegenüber, wo ich rausgegangen bin und das Gefühl hatte so, okay, wahrscheinlich hat diese Person irgendwie so genau das gleiche Thema, die war so emotional irgendwie da. Vielleicht ist es auch nicht optimal oder so, ne? Who knows? Ich habe auch mal ein paar Therapie-Sessions gemacht, wo ich dann irgendwann in der 5. Stunde aufgestanden bin und dann gesagt habe, hey, es war nett, Sie kennenzulernen, aber vielen Dank. Ciao, ja. So, aber da war es tatsächlich so, dadurch ist mir das Thema Meditation begegnet. So, weil dieser systemische Coach, mit dem ich gearbeitet habe, der hat irgendwann, haben wir von Meditation gesprochen und ich meinte dann, das mache ich mal, wenn ich 80 bin. So, weil ich die Vorurteile hatte, das positive Vorurteil, dass es total gut ist und voll wirkt, aber das negative Vorurteil, dass ich dann gleichgültig werde. Weißt du? Ich hatte so das Gefühl, Meditation sorgt dafür, dass einem alles egal ist. Weißt du? Und ich so, ja, ich bin noch jung, ich will noch Sachen machen und ich habe doch Passion und so, ne? Und dann hat er mir das erstmal so den Zahn hat er mir gezogen und hat mir so eine Meditationsübung gemacht und ich war völlig blown away. Es war so krass. Und dann hat mich das wochenlang nicht losgelassen. Und dann habe ich dem das irgendwann gesagt und er so, ja, geil, go for it. Google einfach mal Meditation Köln. Ich habe damals in Köln gewohnt. Geh einfach hin und guck. Und dann bin ich halt irgendwie in alle möglichen Zentren gerannt oder zu irgendwelchen Sachen und habe mir das alles angeguckt und habe mir den ganzen Kalender vollgeschrieben mit, wann ich wohin gehen kann, so damit ich keine Ausrede habe, damit ich jeden Tag, egal wie beschäftigt ich bin, einen von diesen 10 Terminen auf jeden Fall wahrnehmen kann, weißt du? Und dann habe ich das gemacht und habe da dann halt irgendwie das gemacht und bin darüber dann wieder zu anderen Sachen gekommen, habe dann verschiedene Seminare gemacht, Wochenendkurse und so weiter, um irgendwelche Sachen zu vertiefen und so. Und da war mein großer Aha-Moment oder so in dieser Zeit war, dass ich echt so meinen intellektuellen Snobismus oder sowas halt wirklich einfach ablegen musste. Also diese ganzen Schutzschilder, die ich mir aufgebaut hatte, so. Die mussten halt weg, damit ich irgendwie an mich rankomme, so, weißt du? Und deswegen habe ich dann halt wirklich auch teilweise so Sachen gemacht, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, um Himmels Willen. Und da gibt's diese berühmte Story, wo ich dann irgendwann mal in so ein Meditationszentrum gegangen bin und dann hieß es so, ja, wir wärmen uns jetzt erstmal auf, bevor wir hier jetzt unsere Übungen machen und so. Und dafür tanzen wir jetzt alle und dann haben die halt so Sing Hallelujah und Cotton Eye Joe und Captain Jack und so ein Zeug angemacht und alle haben getanzt und waren nur nicht voll so, wo bin ich hier gelandet? Nein, ey. Und das war richtig krass und
das war wahrscheinlich auch krass, einfach zu sehen, ne? Was da so für Menschen tanzen, wie sie tanzen.
Richtig, aber das war halt mein Film. Mein Film war, genau. Du bist komisch und du tanzt so und du machst komische Musik und das und das. Und mein Film war halt, ich bin hier der einzig Normale. Ich bin hier so der Coole, ich bin hier so bla bla. Und es hat echt ein bisschen gedauert, bis mir bewusst geworden ist, ja, warum bin ich dann hier? Ja, wenn ich alles gecheckt habe. Und wenn ich hier der Coole bin und ich meinen Scheiß am Haken habe, so, warum bin ich dann hier? Und warum bin ich der Einzige, der keinen Spaß hat? Warum haben alle Spaß? Warum sind die Menschen locker? Und warum sind die Menschen in ihrem Körper? Und denen ist scheißegal, wie gut der Sidestep aussieht. So. Die haben einfach Spaß. Da habe ich immer gedacht, Alter, wahrscheinlich haben die irgendwie so, die haben irgendwie eine Sache schon gecheckt, die ich noch nicht gecheckt habe. So, okay, probiere ich mal deren Art aus. Und dann ging es halt los. Alle singen Halleluja, Cotton Eye Joe, let's go, 1, 2, 3. Und dann, also.
Und wie hat sich's angefühlt?
Ja, mega gut. So, also, ja. aber was ich damit meine ist, ich hatte halt und ich habe immer noch und ich glaube alle von uns haben das halt einfach so krasse Selbstbilder. Ich bin jemand der, bla 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 und ich bin jemand der grün mag und rot nicht und Sushi ja, aber und all diese Regeln für uns selbst und diese Regeln bestimmen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Diese Regeln bestimmen, wie wir mit uns selbst umgehen. Diese so und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe so, okay, warum sind das eigentlich meine Regeln? Wer sagt das? Wer hat das bestimmt? Und sind die überhaupt gut für mich? So, ist das, macht das, also, vielleicht waren die vor 10 Jahren mal gut, aber ist das jetzt noch, helfen die mir dabei, dass es mir gut geht? Oder helfen die mir einfach nur dabei, irgendwie nicht nach links und rechts zu gucken? So. Und da habe ich angefangen, das so einzureißen. Also, das war so mein Weg. Und irgendwann, nachdem ich diverse Extremerfahrungen dann gemacht habe, hat sich das angefangen einzupendeln bei mir. Und was mir auf lange Sicht, zwei Sachen. Die eine Sache ist, ich habe gemerkt, dass ich so festgefahren war, dass ich auch so extreme Erfahrungen gebraucht habe. Mhm. Also ich musste richtig geschüttelt werden, so, ja. Wenn ich aber nur das gemacht hätte, dann glaube ich, dann wären tolle Erfahrungen gewesen und ich wäre relativ schnell in meinem Alltag sofort wieder zurückgefallen in die alten Bahnen. So. Mhm. Aber dadurch, dass ich gleichzeitig oder parallel zu diesen extremen Erfahrungen, diesen Workshops und so weiter und so fort, so eine wirklich ganz bodenständige, ganz einfache Meditationspraxis hatte. Hinsetzen, atmen, fertig, Gedanken beobachten, Gefühle, ganz unspektakulär, bis zum geht nicht mehr. Dadurch habe ich mir immer wieder die Möglichkeit gegeben, das, was ich erfahren habe, zu integrieren in meinen Alltag.
Spannend, ja.
Und ich habe gemerkt, dass die Kombination aus diesen beiden Sachen das ist, was mir Kontinuität in dieser Arbeit gibt, halt so. Ne? Also immer wieder auch wirklich intensiv reinzugehen und zu gucken und mir wirklich irgendwie so, aber genauso sehr immer wieder ganz grundlegende Dinge in meinem Alltag, ganz grundlegende Praxis, um das auch wirklich zu integrieren. Denn vielleicht wäre ich sonst jemand, der halt irgendwie zum Workshop rennt und wieder zum Workshop rennt und zwischendrin immer wieder das Gleiche macht und dann sich immer mal wieder einen Kick holt beim Workshop und das.
Ich kenne einige, ja, die sind dann in so einer Selbstoptimierungsschleife irgendwo ja auch drin, ne? Und denken aber, dadurch kommen sie so ihrer Substanz irgendwie näher und dann wird alles irgendwie besser und dann kommt nochmal ein Workshop und nochmal ein Seminar und weiter weg und noch teurer und noch besser und so. Und wenn ich das manchmal sehe, denke ich mir auch so, ey, Wahnsinn, für mich wäre das überhaupt nichts, ja, weil mir so der Bezug zu mir selbst dann irgendwie fehlen würde. Und ich glaube, manchmal müssen auch so Dinge eben reifen und wieder so an einen rankommen und auch so ein bisschen verarbeitet werden, weil das ist ja auch ein Prozess, ja. Das ist zwar was vielleicht hilft, aber das ist ja wie jeder Tiefschlag auch wieder was halt arbeitet und was irgendwie Energie zieht und was man so zulassen kann und muss auch, glaube ich, sonst kommt man da irgendwie nicht so weiter. Deswegen finde ich das total schön, dass du sagst, dass dir die Meditation da so irgendwie geholfen hat, da so einen Weg zu finden.
Ja, so wirklich was ganz Kontinuierliches oder was auch sehr Erdendes. So.
Machst du das noch regelmäßig immer?
Ja, klar. Na klar. Total. Also, ja. Nee, eigentlich gar kein Also. Ja, ja.
Was ist so eine Sache, die, ich glaube, wir könnten uns stundenlang unterhalten und uns würden die Themen nicht ausgehen, aber um da mal so langsam irgendwie zu einem Punkt zu kommen, was ist so die eine Sache, die du für dich durch diesen ganzen Aufarbeitung, Aufbrechungsprozess irgendwie so gemerkt hast, die du gerne weitergeben würdest, wo du sagst, okay, das habe ich echt gelernt und ich glaube, das kann ganz, ganz dolle vielen Menschen irgendwie helfen.
Ich glaube, dass da, ich habe so viele, könnte so viele Sachen vollen Herzens empfehlen, dass ich es wahrscheinlich irgendwie jetzt auf die absoluten Basics runterbrechen möchte. Ich glaube, was immer geht, ist ein kleines bisschen entspannen. Das klingt so banal, aber es ist alles andere als banal. Denn ich glaube, der erste Schritt ist ganz oft einfach zu sagen so, okay, einmal ein- und auszuatmen und zu sagen, okay, ich bin hier, ich atme so weit auf einem grundlegenden Level, ist okay. So. Gut. Und von dem Punkt aus betrachtet, so grundlegend, ich sitze auf dem, unter mir der Boden, über mir der Himmel, ich atme, okay, alright. Was machen wir von hier? Ich glaube, das kann manchmal bereits das ein krasser Wendepunkt sein. So. Was mir zwischendrin immer wieder begegnet ist und wofür ich so wahnsinnig dankbar bin, ist, dass ich ein bisschen mehr Humor entwickelt habe, so. Vor allem mit mir selbst. Dass ich ein bisschen mehr, wenn jetzt Gedanken kommen oder Gefühle und so weiter, nicht immer, nicht ständig, aber 5% mehr. Irgendwie einfach sehen kann, so, ah, okay, kenne ich, ach, das ist der Film, okay, ja, okay, gut, muss ich vielleicht nicht mehr 100% ernst nehmen, sondern nur noch 95% ernst. Und die anderen 5% sind vielleicht Humor und 3% Entspannung, 2% Humor oder umgekehrt. Und das aber, das klingt nach wenig, ne? Aber heute 5%, morgen 5%, übermorgen 5%, das kontinuierlich immer wieder zu erleben, so. Und die aller einfachsten Dinge, so. Entspannen, bisschen locker lassen, so. Und von dort aus dann sagen, okay, was möchte ich tun? Was möchte ich was unternehmen und so? Und der letzte Punkt vielleicht, mach den ersten Schritt. Also es ist wirklich, sorry, ich komme mir vor wie so ein Kalender, so, ne? Aber mach den ersten Schritt, weil es muss nicht perfekt sein, ne? Es muss nicht irgendwie die perfekte Therapie sein, die perfekte Meditationsmethode und du musst gleich das tolle Kissen kaufen oder sonst irgendwas. Du musst nicht alle Probleme auf einmal lösen oder du musst nicht gleich bei der ersten Session irgendwie direkt dahin gehen, wo es unfassbar weh tut, so. Just do something. So, mach den ersten Schritt, schau, was passiert. Und dann auf der Basis von dem, was da passiert, machst du dann irgendwie den nächsten Schritt. Und manchmal sind die kleinen, manchmal sind die groß, auch okay, auch große Schritte, auch super. Der erste Schritt kann auch riesig sein, okay, aber fang irgendwo an und mach. Und wart nicht so lange. So, wenn da was ist, wart nicht so lange. Macht's nicht besser.
Das war Hello Curse. Ich hoffe, ihr habt jetzt ganz viel Stoff zum Nachdenken. Und wenn es euch wie mir geht, dann reicht er mindestens für 2 Wochen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Freunden, tauscht euch aus, lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Schreibt mir gerne eine Nachricht oder einen Kommentar unter meinen aktuellen Post bei Instagram. Ihr findet mich unter Hello Yara. Und habt eine wunderbare Woche. Nehmt euch Zeit, um ein bisschen reinzuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Hello Yara.